Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kalt schneuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kaltschnäuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir melden uns heute zu einem kleinen Special, beziehungsweise eigentlich schon zu einem kleinen Rückblick, denn es gibt schon natürlich im März und es gibt schon einige Sportarten, die vorbei sind. Unter anderem zählen dazu Bob und Skeleton. Ihr wisst, einer meiner Lieblingssportarten im Wintersportbereich. Und da wir dort in der regulären Sendung nicht so häufig drüber sprechen, habe ich mir wieder einen Experten dazu eingeladen, um heute so ein bisschen die Saison Revue passieren zu lassen und ein bisschen auf die Weltmeisterschaft zu gucken, die ja letztes Wochenende zu Ende gewesen sind als Ende der Saison. Und das mache ich heute mit dem lieben Mario Triebe. Hallo Mario.
Grüß dich.
Ja Mario, wir haben ja die Vorschau aufgenommen und wollen uns jetzt ein bisschen mit der Rückblick beschäftigen und wollen als erstes mal den Blick werfen auf die Skeletonis und die Skeletonherren und Damen. Und da müssen wir mal sagen, bei den Damen lief es eigentlich über die Saison gesehen ganz gut. Sie haben gute Ergebnisse eingefahren. Dann bei der WM aber so ein bisschen Probleme gehabt und da nicht ganz überzeugen können.
Ja, ist natürlich zweispältig das ganze Thema. Ich meine, Jacqueline Lölling hat ja quasi den Gesamtweltcup gewonnen, was ja grundsätzlich erstmal gut ist. Weltmeister sind wir auch geworden bei den Damen. Allerdings dann jeweils eine andere. Tina Herrmann ist ja im Weltcup Vierte geworden und hat es in einem unglaublichen Rennen, ich war ja live vor Ort, wie du weißt, geschafft, im letzten Lauf noch quasi Platz 1 sich zu holen. Und mit Bahnrekord ist danach auch dezent eskaliert, verständlicherweise. Also es war wirklich, überhaupt die Skeleton-Wettkämpfe vor Ort bei der Weltmeisterschaft in Altenberg waren von Spannung extremst geprägt. Also ich bereue es nicht dabei gewesen zu sein, das war einmalig. Aber im Großen und Ganzen, sicherlich für Jacqueline Lölling bei der WM, bisschen enttäuschend, in Anführungsstrichen nur Vierte geworden. Bei der Heim-WM erwartet man sich natürlich ein bisschen was mehr. Aber sie hat es leider zumindest in den Einzelläufen nicht auf die Kette gekriegt. Sie hat ja dann später mit Herrn Gassner im Teamwettbewerb noch Gold holen können. Also von daher auch nicht ganz leer ausgegangen.
Nee, nicht ganz leer ausgegangen, aber natürlich war mit Sicherheit von ihr, dass die sich die Einzelmedaille zu holen. Deswegen hat dann vielleicht dann die Teammedaille mit Alex Gassner zusammen so ein bisschen für, ja, dafür so entschädigt, dass man dann noch die Medaille holen konnte. Ich weiß noch, ich bin nach dem dritten Lauf, musste ich zurückfahren nach Hause und hab gedacht, dass wir eigentlich vorbeigelaufen, kaum heim oder beziehungsweise hör dann das Radio. Die liebe Tina Herrmann hat das Rennen noch gewonnen. Das war wirklich unglaublich, denn eigentlich sah es dann aus, dass Mira Gilardone das Rennen gewinnt, nämlich die Schweizerin, die durchaus mal für das ein oder andere Überraschungszeichen gesorgt hat, aber jetzt eigentlich nie so super weit da vorne mit gewesen ist, sondern eigentlich erst mit Sigulda, wo sie auf Platz 2 gefallen ist im Weltcup, gesagt hat, okay, hey, hier bin ich. Also von daher war ihr Formaufbau perfekt, nur leider hat es dann im letzten Durchgang nicht ganz gereicht. War da so ein bisschen vielleicht das Thema Nerven bei ihr, das Ding, dass sie dann vielleicht schon zu viel drüber nachgedacht hat, was jetzt passieren könnte für sie?
Das könnte ich mir schon durchaus vorstellen. Also man muss natürlich bedenken, sie war zum ersten Mal in dieser Situation, erst mal ein großer Titel. Sie hat noch nie ein Weltcuprennen gewonnen und ist dann zum ersten Mal in der Situation gewesen, in einem Lauf quasi es nur noch nach Hause bringen zu müssen. Sie war ja 66 Hundertstel vorne. Im Normalfall reicht das. Ja? Dann hat aber Tina Herrmann eine so Hammerfahrt mitsamt Bahnrekord im letzten Lauf rausgehauen. Und ich denke mal, das hat sie auch mitbekommen. Und dann fängt natürlich der Kopf an. Und dann ist natürlich Altenberg eine Bahn, wo jeder Fehler so extremst bestraft wird, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn man da, sage ich mal, nicht ganz konzentriert ist, da vernünftig runterzukommen. Und dann kann man auch schnell mal sehr viel Zeit verlieren, was auf anderen Bahnen in dieser Form fast gar nicht möglich ist oder nicht in dieser großen Größenordnung. Aber wie gesagt, da kommt natürlich noch zusätzlich zu, dass Tina Herrmann eine Wahnsinnsfahrt runtergefahren hat. Und sicherlich ist da auch die Nervengeschichte. Man kann ja gucken, die ersten beiden Läufe ist die Bestzeit in den Läufen jeweils gefahren, die Gilardoni. Und im dritten Lauf auch nochmal die zweitbeste Zeit, also auch wirklich richtig gut. Und da hat Tina Herrmann sogar noch verloren, weil die hat nur die drittbeste Zeit gefahren. Das heißt, sie hat in den ersten drei Läufen jeweils auf Tina Herrmann immer ausgebaut. und hat dann im letzten Lauf nur die siebtbeste Zeit. Und Tina Hermann hat dann mit dem Weltrekord quasi dann das ganze Ding noch umdrehen können. Das war schon eine Wahnsinnsnummer auf jeden Fall. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir Gelardoni auch in Zukunft durchaus öfter auf den vorderen Plätzen antreffen werden. Und wenn sie das vielleicht ein bisschen mehr gewöhnt ist, solche Situationen, dann wird da sicherlich auch noch der eine oder andere Weltcup-Sieg oder vielleicht auch mehr bei rausspringen.
Ja, das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Das wird ihr mit Sicherheit ein bisschen Selbstvertrauen natürlich dann für die nächste Saison geben, damit sie dann vielleicht noch weiter vorne eingreifen kann. Am Ende war es Platz 6 in der Gesamtwertung. Dort, wie gesagt, war sie gerade zum Ende aus Dute mit der Leistung mit dabei. Aber wenn man auch mal guckt, auch so Platz 11 mit dabei in Königssee, Platz 10 in Innsbruck und auch Platz 11 in Lake Placid. Also von daher nicht immer überzeugen können. Überzeugen dann auch eine andere aus dem deutschsprachigen Raum, Janine Flock, die am Ende um 18 Punkte den Gesamtweltcup-Sieg verpasst hat. Damit war sie nämlich hinter Jacqueline Lölling, dafür dann aber noch eine Einzelmedaille geholt, Platz 3. Da hat sie dann vor Lölling gestanden in der Wertung, also auch für sie eine sehr, sehr starke Saison und auch jetzt nicht unbedingt so erwartbar, aber ne, ist schön zu sehen, dass sie so weit vorne mitfahren kann.
Definitiv, sie ist ja eine der erfahreneren Fahrerin auf jeden Fall. Sie war, glaube ich, bei der WM 2008 ist die einzige, die, glaube ich, bei der WM 2008 in Altenberg auch schon mitgefahren ist. Das heißt, sie kennt die Bahn, sie ist da Weltmeisterschaft schon gefahren. Auch da ist natürlich dann wieder eine Nervensache, ist natürlich noch was anderes, vier Läufe runterzubringen, die gut sind, gerade auf so einer schwierigen Bahn, als nur zwei. Das kriegt man eher mal hin. Bei vier Läufen ist halt die Wahrscheinlichkeit, mal einen größeren Fehler zu bauen, natürlich deutlich höher. Da hilft die Erfahrung sicherlich auch noch, um mit vorne reinzufahren. Und sie ist natürlich sicherlich einfach aufgrund ihrer Erfahrung wahrscheinlich auch eine der abgeklärtesten. Die fährt ihr Rennen und achtet wahrscheinlich gar nicht so sehr auf die anderen. Hat vor allem im dritten Lauf halt mit der Laufbestzeit nochmal echt ein Ausrufezeichen gesetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also da hat sich nochmal ein richtig starkes Ausrufezeichen gesetzt, war noch ein bisschen bis da noch ein bisschen zurück, aber da mit der wirklich guten Leistung hat sie nochmal nach vorne fahren können. Also von daher wirklich eine sehr spannendes Rennen dort insgesamt auf jeden Fall gewesen, auch eine insgesamt durchaus spannende Saison in der Nikitina, die eigentlich Dritte geworden ist im Gesamtweltcup, aber dann bei der WM so ein bisschen enttäuscht, nur Fünfte gewesen, einige schlechte Läufe mit dabei gewesen, also da war gerade der dritte Lauf überhaupt nicht gut, da hat sie 82 Hundertstel verloren auf die Führende, also das war überhaupt nicht gut, also da kann sie viel, viel mehr, aus Deutschland ist natürlich noch erwähnenswert, Sophia Griebel auf Platz 6, also da auch eine gute Leistung gezeigt, die Saison über war es mal hoch, mal runter, aber sie hat sich wirklich, steigern können insgesamt und dann ist sie vielleicht dann in den nächsten Saison vielleicht jemand, den man dann auch mehr auf der Rechnung haben könnte. Dann lass uns jetzt mal von den Frauen zu den Herren kommen, denn da müssten wir sagen, Mario, die Saison für die Skeletonis, die war okay, sie war jetzt nicht mal ran, aber sie war schon auf einem guten Level, aber was sie dann bei der WM gemacht haben mit dem ersten Dreifachsieg überhaupt, absolut fantastisch, überhaupt nicht mitzurechnen.
Definitiv nicht. Also wir hatten ja in der Vorbesprechung damals auch besprochen, dass quasi von diesen IBSF-Sportarten quasi der Skeleton-Männer bei uns aus deutscher Sicht gesehen die schwächste Abteilung ist. Also wir haben offensichtlich keine Ahnung.
zumindest ja, scheinbar. So wirkt es wirklich, ja.
Zumindest wenn man auf die Weltmeisterschaft guckt. Da kommt noch dazu, dass wir natürlich nicht nur den Dreifacherfolg, sondern wir haben auf fünf ja dann gleich den nächsten Deutschen. Da hat sich nur noch der Herr Durkos zwischen gedrängt. Im Weltcup war es natürlich nicht ganz so. Jetzt muss man natürlich sagen, wir sind natürlich eine Heim-WM gefahren. Gerade für Axel Jung ist es halt Heimbahn. Das merkt man schon. Christopher Grother hat auf dieser Bahn durchaus auch schon gezeigt, dass er was drauf hat, weil er hat vor der WM den Bahnrekord gehalten. Der dann, ich glaube, im ersten Lauf war es, vom Alexander Gassner, der ja Dritter geworden ist, getoppt wurde. Und direkt danach kam Grother und hatten sich wieder zurückgeholt. Also das war eine Wahnsinnsfahrt. Das war der zweite Lauf. War auf jeden Fall, sagen wir mal, ein Stück weit schon überraschend, dass es in der Gesamtheit so gut war. Allerdings ist natürlich Heimbahn, da hat man natürlich schon gewisse Vorteile. Man hat da definitiv mehr Fahrten runter und kennt die Schlüsselstellen natürlich gut. Hilft natürlich nicht immer, aber das haben die deutschen Jungs schon ganz gut auf die Kette gekriegt.
Ja, auf jeden Fall, das muss man sagen. Und das darf man auch nicht vergessen. Christopher Grother ist Weltmeister geworden. 200stel Vorsprung vor Axel Jung und 500stel vor Alex Gassner. Und wir müssen ja sagen, Christopher Grother, Mario, Der war gar nicht im Weltcup mit dabei. Also der hat quasi nicht auf dem höchsten Niveau fahren können, weil ihm Felix Kiesinger diesen Platz weggenommen hatte vor der Saison, der das auch gut gemacht hat, beste Deutsche im Gesamtweltcup. Und ja, dass er sich dann so zurückfightet und so ein Ausrufezeichen setzt, das war schon richtig, richtig stark und spielt auf jeden Fall, dass der Mann Charakter hat und noch immer noch gut fahren kann.
Definitiv. Das Interessante ist ja, dass Felix Kiesinger derjenige ist, der Schuld daran hat, dass Christopher Grother mitfahren durfte. Weil er ja durch den Juniorenweltmeistertitel quasi erst diesen zusätzlichen Startplatz für Deutschland erfahren hat und dadurch Christopher Grother erst überhaupt bei der WM starten durfte. Und dass der natürlich dann auch noch gleich den Weltmeistertitel holt, war natürlich in der Form wahrscheinlich nicht abzusehen. Ja, also die meisten haben auf Axel Jung gesetzt, wo ich auch nochmal sagen muss, ich habe noch nie im Bobsport oder auch im Skeletonsport einen Fanclub gesehen, der so präsent war wie der von Axel Jung. Das war der Hammer, die haben richtig Stimmung gemacht, die waren alle mit orangenen Shirts unterwegs, haben richtig gut Party gemacht. Habe ich selten gesehen. Also ich glaube, das letzte Mal, wo ich einen größeren Fanclub gesehen habe, so in der Art, das war noch zu Wolfgang Hoppes Zeiten im Bob. Das ist schon ein bisschen her.
Das ist schon ein bisschen her, das muss ich auf jeden Fall sagen. Also von daher ist natürlich sehr, sehr schön und natürlich, klar, man hat eine relativ kurze Anreise, ist ja nur in Deutschland gewesen. Also von daher, ja, gute Stimmung auf jeden Fall mit dabei und ja, zu den Geschlagenen, du hast es schon erwähnt, gehört auf jeden Fall Martin Stukus, der wie eine überragende Saison gefahren ist, nur einmal nicht aufs Podium geschafft, in Winterberg dort gewesen, im dritten Rennen, aber ansonsten wirklich sehr gut gewesen, aber diesmal konnte er bei der WM überhaupt gar nicht mithalten mit den Deutschen, am Ende 57 Hundertstel Rückstand, also auch da für ihn etwas, wo er sagen muss, ah, das wird ihm mit Sicherheit schon ziemlich fuchsen, dass es dort nicht aufs Podest geschafft hat.
Ja, klar, ich meine, er ist natürlich erfahren, er hat schon viel gewonnen, muss ich übrigens korrigieren, Königssee ist er nur Siebter geworden, aber ansonsten, ich meine, er hat schon viel gewonnen. Ihm ist natürlich auch klar, dass die deutschen Jungs die Bahn extremst gut kennen. Allerdings hat er sich sicherlich mindestens mal eine Medaille versprochen. Allerdings konnte er das hinterher mit 57 Hundertsten, also über einer halben Sekunde, Rückstand auf die Spitze. Und du hast ja schon gesagt, die waren alle sehr dicht beisammen. Also auch auf Platz 3 ist noch über eine halbe Sekunde Rückstand. Konnte dann nicht wirklich so ein Wörtchen mitreden, wie er sich das sicherlich selber vorgestellt hat.
Ja, genau. Aber ja, trotzdem.
Der Mann, wenn wir gerade noch dabei sind, ist Alexander Tretjakov.
Auf jeden Fall, ja.
Durchaus auch ein Favorit war. Mit Platz 8 kann der auf gar keinen Fall zufrieden sein. Aber der kam mit der Bahn überhaupt nicht zurecht. Also der hat so viele Fehler eingebaut, das habe ich von ihm sehr, sehr selten gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Also Platz 8 ist über 2 Sekunden Rückstand. Also das sieht man wirklich ja ganz, ganz selten, muss man auch ganz, ganz klar so zugeben. Und das hat man auch dann im Team gesehen, wo er dann mit Elena Nikitina noch an den Start gegangen ist in der Staffel und die beiden auch überhaupt gar keine Chance. Platz 12 nur 1,44 Rückstand nach 2 Durchgängen. Also da kam es überhaupt nicht mit klar, beide nicht. Und ja, das war ja schon wirklich sehr dubios.
Was beim Teamwettbewerb auch interessant war, dass ja die zwei Weltmeister mit Hermann und Grother auch im Team gefahren sind zusammen und auch die nicht wirklich auch nur ansatzweise in Medaillenränge reinfahren konnten. Also da hätte man natürlich eigentlich von den beiden Bahnrekordhaltern und Weltmeistern eigentlich natürlich auch vielleicht auch noch einen Ticken mehr erwartet. Aber vielleicht haben sie zu wild gefeiert, ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich, oder wie lag es halt auch an der Bahn, weil das Wetter war ja durchaus auch ein Thema an den verschiedenen Tagen. Was war so da dein Eindruck, Rio, von außen?
Ja, beim Teamwettbewerb ging es eigentlich. Da ging es eigentlich erst im Viererrennen hinterher später los. Das war ja der Sonntag, also der letzte Tag quasi. Morgens ging es eigentlich, also da war jetzt eigentlich nicht so der Unterschied. Das kann eigentlich nicht so eine Rolle gespielt haben. Klar, das Wetter war sehr schwankend. Also den ersten Tag, wo ich da war, waren das schon fast Frühlingsgefühle. Das war der Freitag quasi, wo die Damen die ersten zwei Läufe im Bob gefahren sind. Und hinterher hatten wir richtig Schnee, Winterlandschaft. Also da lag richtig Schnee, also dass das nochmal ein richtiger Winterurlaub geworden ist. Natürlich, der Schnee macht natürlich definitiv was aus. Und da schwankt es auch. Das war vor allem bei den Damen in den ersten Läufen. Beim Skeleton. Da hat das, glaube ich, den größten Einfluss gehabt. Da hatte auch Frau Lölling etwas Probleme, glaube ich, mit dem Schnee.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es gab auf jeden Fall, das kann ich so hinzufügen. Es war wirklich teilweise ein bisschen, ich habe es ein bisschen beobachtet, ein bisschen gesehen, schon ein bisschen schwierig, nicht einfach zu fahren. Aber am Ende sind diejenigen, die über vier Läufe gewesen sind, muss damit klarkommen, dass man natürlich auch dann den Bobsport beziehungsweise den Skeleton-Sport aus, denn wir sind soweit mit dem Skeleton-Sport fertig, beziehungsweise eine vielleicht abschließende Frage noch, Rio. Jetzt gab es ja dieses Mal dieses Team-Event mit zwei Skeleton-Fahrern. Ich glaube, bei der letzten oder vorletzten WM waren es, wo es Skeleton-Fahrer und dann aber noch Bobfahrer mit dabei gewesen sind. Was hältst du von diesem Team-Wettbewerb insgesamt?
Also ich persönlich, ich meine, das, im Endeffekt müsste man natürlich die Sportler in erster Linie fragen. Für mich macht dieser Skeleton-Wettbewerb ein bisschen mehr Sinn. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass dieser kombinierte Wettbewerb mit dem Bob irgendwie auch nicht so richtig ernst genommen wurde. Da sind dann teilweise auch nicht die besten Fahrer gefahren. Ich denke, dass dieser Skeleton-Wettbewerb, der ein bisschen ja an diesem Rodelteam-Wettbewerb angelehnt ist, glaube ich, so ein bisschen mehr Sinn macht. Also dass man quasi einfach dieses Mixed fährt, ein Mann, eine Frau. Man kann natürlich auch sagen, ich erweitere den noch, aber dann wird es natürlich schwierig, weil manche Teams einfach nicht zwei Frauen und zwei Männer zur Verfügung haben, die, sage ich mal, auf diesem Niveau fahren können. Deswegen denke ich, ist das so ganz okay. Damit kann man auch so ein bisschen füllen. Die haben noch ein bisschen mehr die Chance, eine Medaille zu holen, weil Skeleton hat halt sonst eigentlich nur halt diese Einzelwertung. Ich denke, für die Sportler ganz gut, nochmal was zu machen und ist natürlich für den Teamgeist auch was Schönes. Also deswegen finde ich dieses Teamwettbewerb mit zweimal, also Mann, Frau, Skeleton, finde ich eigentlich ganz gut. Das mit dem Bob fand ich ein bisschen überflüssig. Da kann man natürlich sagen, okay, wir machen einen Teamwettbewerb beim Bob und machen einen Teamwettbewerb beim Skeleton. Würde ich für sinnvoller halten. Allerdings, so gefühlt habe ich so das Gefühl, dass die Bobfahrer diesen Wettbewerb nicht unbedingt brauchen.
Da bin ich definitiv bei dir. Ich fand das damals ziemlich kurios, glaube ich, zumal es bei der Ersteinführung, glaube ich, dann Mixed-Teams gab, wo Deutsche mit dabei waren. Also es war sehr, sehr kurios auf jeden Fall. Deswegen bin ich so weit froh, wie es jetzt ist, wie es aktuell aussieht. Und das war auf jeden Fall mit Sicherheit sehr, sehr schön zu beobachten. Klar, da gibt es natürlich nicht so eine Magnetplatte, wo du draufhauen kannst, aber das wird natürlich entsprechend schwierig, wenn du auf dem Bauch liegst, den Arm irgendwie hochzunehmen. Deswegen ist es, glaube ich, so, wie es ist aktuell vor, natürlich da schon die bessere Option. Ja, dann war es jetzt so weit zum Skeleton. Wir machen jetzt eine kurze Pause und gleich zurück und beschäftigen uns dann natürlich mit den Bobfahrern, Bobfahrerinnen natürlich auch, wenn wir mit den Anfang machen. Und uns natürlich doch mal drauf schauen, ja, wie ist die Saison verlaufen, was waren so ein bisschen unsere Eindruck, und dazu gibt es gleich mehr hier bei Karl Scholz im Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und jetzt beschäftigen wir uns mit dem weiteren Thema, und zwar werfen wir jetzt den Blick zu den Damen, zum Bobfahren, und ja, da müssen wir sagen, dass am Ende der Saison Stefanie Schneider die Gesamtweltcup-Siegerin geworden ist vor Mariama Jamanka, also deutsche Doppelsieg, und ja, beide sehr, sehr gut auf einem sehr hohen Niveau gefahren, nie schlechter als Platz 6 gewesen, Mariama Jamanka bei Stefanie Schneider sogar nie schlechter als Platz 4, also da kann man wirklich wenig meckern, Mario.
Ja, wo man sagen muss, wäre Humphreys in Segulda gefahren, wäre Humphreys Erste gewesen. Die ist jetzt Vierte geworden.
Das darf man nicht vergessen, ja.
Ne, das macht schon einen Unterschied. Also selbst wenn sie, sag ich mal, wenn wir mal ihre schlechteste Platzierung annehmen würden, das war 4 in der Saison, und zwar in Winterberg und La Plagne. Selbst dann hätten die Punkte gereicht, um sowohl Schneider als auch Jamanka und De Bruyne noch zu überholen. Also ich sag mal, tendenziell wäre sie gefahren, wäre sie Weltcup-Siegerin gewesen. Das muss man natürlich so definitiv noch mit dazu sagen.
Soll aber ihre Leistung ja trotzdem nicht spielen über diese Saison, würde ich jetzt mal.
Nein,
so
definitiv brauchen. Nicht. Ich sag mal, Kelly Humphreys ist sicherlich die Person, an der man die Leistung messen muss, ähnlich wie jetzt Francesco Friedrich zum Beispiel bei den Herren. Ist das eigentlich schon die dominierende Fahrerin im Feld?
Ja, genau, da bin ich definitiv bei, das stimmt auf jeden Fall so, also nee, wirklich, die muss man schlagen, Kelly Humphreys hat wirklich sich sehr, sehr, sehr zurückgekommen, also da hat sie wirklich auch unter amerikanischer Flagge wirklich Ja, absolute Top-Leistung gezeigt, aber bei der WM hat es nicht, doch hat es auch gereicht, so, genau, ist richtig, das wollte ich vielleicht total durcheinander, schon hat es auch gereicht, also von daher lief es für sie bei der Saison wirklich sehr, sehr gut, hat nur 3 Rennen nicht gewinnen können, genau, aber trotzdem eine unfassbare Leistung und da hat man wirklich gemerkt, sie hat absolut noch gar nichts verlernt und das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen, dass sie wieder mit zurück ist. Sehr stark dann bei der WM war die Kim Kalicki, mit Kira Lippehei, da war jetzt auch nicht so zu rechnen, dass sie dann dort Zweite wird, aber zeigt natürlich auch da, dass einfach das deutsche Team, Mario, auf einem sehr guten Weg ist und auch viele gute Fahrerinnen hat.
Definitiv und da freue ich mich natürlich gleich doppelt, dass ich als Hesse endlich mal einen hessischen Bobpiloten betrachten kann. Die startet ja für Wiesbaden. Und dementsprechend haben wir jetzt unsere erste Weltmeistermedaille. Also Anschieber hatten wir schon ein paar Mal. Allerdings, soweit ich das jetzt im Kopf habe, der erste Hesse oder die erste Hessin in dem Fall, die eine Medaille bei Weltmeisterschaften holen konnte beim Bobfahren. Freut mich natürlich dann in dem Zuge gleich noch ein bisschen mehr. Total stark, muss man natürlich auch dazu sagen, auch Laura Nolte hat eine überragende Saison gefahren. Die taucht natürlich in der Weltcup-Liste nicht allzu weit auf, oder allzu weit vorne auf, beziehungsweise Laura Nolte hat sogar auf 8 geschafft, ist allerdings nur 5 Rennen in der Saison gefahren von 8, hat damit aber mit 3., 1., 2., 2. und 6. Doch passable Plätze eingefahren. Sie hat ja quasi Lake Placid die 2 Rennen nicht gefahren, weil René Spies, der Bundestrainer, gesagt hat, das ist vielleicht noch ein bisschen früh für sie, die ist ein bisschen anspruchsvoller, die Bahn. Und dafür ist dann Kim Kalicki diese 2 Rennen gestartet, hat da auch wirklich überzeugt, das muss man ja dazu dann auch nochmal sagen. Also Kim Kalicki hat in Lake Placid den 3. und den 2. Platz eingefahren, was definitiv auch aller Ehren wert ist. Und die beiden haben natürlich auch aus dem Weltcup-Kader eine Anna Köhler verdrängt, die letzten Jahre da gefahren ist. Und aktuell sieht das auch stark danach aus, nicht unbedingt die Chance hat, da wieder reinzukommen, da die beiden Jungen sicherlich in Zukunft da auch versuchen werden, sich noch weiter vorne zu platzieren. Wobei Laura Nolte natürlich, die ja auch bei der WM gesetzt war, die deutsche Meisterschaft in Altenberg gewonnen hat, allerdings leider im 2. Lauf bei der Bob-WM dann gestürzt ist. Direkt unter meinen Hintern, weil ich bin nämlich gerade über die Bahn gegangen und sie ist direkt unter mir gestürzt und gesagt hat, sie will jetzt diese Bahn erstmal ein bisschen meiden. Die ist natürlich durchaus schon ein bisschen anspruchsvoller, ähnlich wie Lake Placid. Das heißt, vielleicht hat René Spies durchaus recht gehabt, dass man Laura Nolte nach Lake Placid erstmal nicht mitgenommen hat.
Ja, das kann natürlich durchaus sein und natürlich für sie sehr, sehr bitter, dieser Sturz, dass man dann auf der Heimbahn dann dort natürlich dann nicht mehr mit so dabei ist. Aber trotzdem, wie siehst du dein Gefühl jetzt natürlich, wenn man hat ja nur 3 Starterinnen im Weltcup, wer wird sich den 3. Platz holen? Ist es Kim Kalicki jetzt mit der starken Medaille oder ist es eher die Laura Nold, die dann in der kommenden Saison diesen Platz sich holen darf? Oder ist es noch zu früh zu sagen?
Ist natürlich eigentlich zu früh. Ich denke, die werden nächstes Jahr wieder Selektion fahren.
Wahrscheinlich, ja.
Ich sage aber auch, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass Schneider oder Jamanka aus dem Weltcup-Kader fliegen. Die waren zwar nicht schlecht über den Weltcup gesehen, aber zum Beispiel von Stefanie Schneider muss man mehr oder weniger enttäuscht sein, zumindest wenn man die Weltmeisterschaft betrachtet. Das ist ihre Heimbahn, ja? Also wirklich ihre Kindbahn, sage ich mal, da hat sie das Fahren gelernt. Sie kommt von der Ecke. Da muss man eigentlich auf dieser Bahn mehr erwarten. Ist es jetzt keine ausgewiesene Starterbahn, aber ein guter Start ist da auch durchaus wichtig. Den hat sie auch. Und da fragt man sich, woran liegt's? Ja, weil mit Platz 5 kann und darf sie auf gar keinen Fall zufrieden sein. Ja, und auch bei Jamanka muss man mal gucken. Ich meine, Kim Kalicki hat jetzt Silber geholt, überraschend. Das ist jetzt ein Rennen gewesen. Das darf man dann auch nicht zu hoch hängen. Aber trotzdem, das sind 4 Läufe. Die musst du erstmal so runterbringen. Sie hat einmal Laufbestzeit gefahren, einmal 2., einmal 3., einmal 4. Und hat sogar im letzten Lauf durchaus noch die Chance gehabt, sogar an Humphreys noch weiter ranzufahren. Das war 1900. Das kann man auf einer Bahn wie Altenberg auch mal rausfahren, wenn der Gegner vielleicht auch mal einen kleinen Fehler baut. Aber das wird sehr interessant. Also das ist für mich auch einer der größten Fragen, wie das da weitergeht. Weil mit den 2 Jungen, da müssen sich ja Manga und Schneider definitiv warm anziehen.
Ja, also man merkt schon, es wird ein heißer Kampf auf jeden Fall werden bei einem deutschen Team um die Weltcup-Plätze in der kommenden Saison. Da muss man wirklich dann genau aufpassen, denn natürlich, der Manka als Vierte ist mit Sicherheit auch ein bisschen enttäuscht gewesen, hat sich mit Sicherheit auch noch eine Medaille ausgerechnet dann auf der Heimbahn. Aber man muss natürlich sagen, dass Christine De Bruyne, die Kanadierin, auch eine starke Saison gefahren ist. Platz 3 bei der WM, Platz 3 im Gesamtweltcup. Also auch da jemand, jemand wirklich auf der Rechnung haben muss die Saison, Mario.
Definitiv. Sie hat die Lücke, die Humphries ja quasi im kanadischen Team hinterlassen hat, da sie jetzt für die USA startet. Eigentlich vielleicht nicht zu 100% gefüllt, aber das ist natürlich bei Humphries auch schwierig. Aber sie passt da sehr gut rein. Sie ist im Weltcup Dritte geworden. Sie ist bei der Weltmeisterschaft Dritte geworden. Das ist schon durchaus beeindruckend. Und gerade wenn wir jetzt mal gucken, es geht ja in Richtung Olympia langsam. Durchaus eine Kandidatin, die man für die nächsten ein, zwei Jahre auf der Rechnung haben sollte, wenn es darum geht, die Medaillen zu verteilen.
Ja, das kann ich mir auch auf jeden Fall auch gut vorstellen, dass man da mit Sicherheit mit genau drauf gucken kann. Lass uns vielleicht noch über ein, zwei andere Sachen sprechen und vielleicht auch über auch da Österreicherin bzw. Schweizerin sprechen, denn Kathrin Beyerl, Platz 6 im Gesamtweltcup, Martina Fontanive, Platz 7 im Gesamtweltcup, gute Leistung gezeigt, jetzt vielleicht nicht so überragend, dort ein Podestplatz hat es auch nicht ganz gereicht, aber trotzdem zwei Namen, die im Kommen sind, also die sind mir letzte Saison noch nicht so aufgefallen.
Ja, definitiv. Da muss man natürlich gucken, wie die Entwicklung weitergeht. Gerade im Bobsport ist jetzt nicht viel Geld zu verdienen, da muss man natürlich gucken, wie weit das immer Sinn macht, da noch weiterzumachen, je nachdem, wie gut die Förderung auch ist. Ich habe übrigens den Vater auch von Kathrin Beyerl kennengelernt. Den haben wir zufällig an der Bahn getroffen. Da wussten wir aber noch nicht, dass es der Vater ist. Sehr netter Kerl. Das heißt, falls du eine Autogrammkarte haben willst, ich habe noch eine.
Dann können wir sie ja mal hier hin organisieren. Das kriegen wir ja hin dann.
Nein, also definitiv. Würde mich freuen, wenn der Österreich allgemein wieder ein bisschen, da werden wir vielleicht bei den Herren nachher nochmal auf einen österreichischen Kollegen vielleicht zu sprechen kommen. Würde mich freuen, wenn die da vorne wieder reinkommen. Auch im Schweizer Bobsport ist sicherlich noch Entwicklungspotenzial da, wenn ich bedenke, wo ich angefangen habe, Bobfahren zu gucken. Gustav Weder habe ich knapp verpasst, den habe ich nicht mehr so mitgekriegt. Aber auch mit Reto Götschi, Christian Reich, Marcel Rohner, Martin Annen später, da waren halt immer Topfahrer da hinter Ivo Rüegg, der auch, glaube ich, im Vierer noch Weltmeister geworden ist. Da waren immer wieder Topfahrer dabei und diese absoluten Topfahrer von der Schweiz fehlen aktuell. Ich habe so ein bisschen einen kleinen Favoriten, aber da kommen wir später mal zu. Wenn die da noch ein bisschen in Zukunft wieder ein bisschen rankommen würden, würde mich doch durchaus freuen. Einfach ein bisschen Konkurrenz im Bobsport wäre sicherlich auch nicht verkehrt.
Nee, auf jeden Fall. Also auch mal andere Nationen dort vorne mit dabei zu sehen, ist auf jeden Fall schön zu sehen. Also vielleicht noch so eine Überraschungsfahrerin, die gesagt hat, ey, die hat mich diese Saison doch ziemlich überrascht oder so ein Überraschungsergebnis herausgefahren.
Ja, also jetzt so eine extreme Überraschung ist für mich in erster Linie eigentlich Kalicki und Nolte. Das sind eigentlich die, die für mich einen Sprung gemacht haben und Ergebnisse erreicht haben, die ich persönlich so vor der Saison eigentlich nicht zwanghaft erwartet habe. Ich meine, jeder, der sich im deutschen Team durchsetzen kann, ist im Normalfall schon ziemlich gut. Allerdings diese Dichte an guten Fahrern, gerade bei den Damen, wüsste ich nicht, wann wir die schon mal hatten. Also nicht in der Form. Wir hatten immer mal ein, wir hatten noch mal zwei gute Fahrerinnen. Aber in dieser Form, wie wir es jetzt aktuell haben, hatten wir das, glaube ich, selten.
Das denke ich auch. Also es ist auch zumindest so mein Eindruck, den ich so bekommen habe. Und deswegen schauen wir mal drauf, wie es dann weitergeht bei den Damen in der kommenden Saison. Ich denke, es wird mit jedem eine ziemlich spannende Saison sein. Und dann mal gucken, natürlich, welches deutsche Team oder welche deutschen Fahrerinnen mit dabei sein werden, wer sich durchwetzen wird bei der internen Ausscheidung und wer dann gegen Kylie Humphries und Christine De Bruyne am Ende ja kämpfen wird und dann vielleicht wieder diesen Gesamtweltcup-Titel wiederholen kann. Klar, Humphries nicht gewonnen, weil es letzte Jahr ausgelassen hat. Aber natürlich, die Deutschen wollen natürlich das, was sie haben, bestätigen und dann möglichst mit Blick auf Olympia, ja, dann um Gold mitfahren. Dann war es jetzt soweit zu den Frauen und dann beschäftigen wir uns jetzt mit den Männern hier gleich bei Kalt 90 im Sport Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, von den Damen zu den Herren und wenn wir vom deutschen Team sprechen und von einem starken deutschen Team sprechen, müssen wir bei den Herren auf jeden Fall über Francesco Friedrich sprechen, der, ja, jeder Superlativ, was man irgendwie zu Francesco Friedrich nutzen kann, muss man einfach nutzen. Das ist einfach unglaublich, was er in Zweierbob macht. Also er ist wirklich eine absolute Macht. Seine schlechteste Platzierung, Platz 2 die Saison gewesen. Mal wieder alles in Grund und Boden gefahren, auch die WM dann gewonnen, sich den 6. Weltmeistertitel in Folge geholt. Das hat bisher noch kein anderer jemals geschafft. Und sein Vorsprung dabei auf den Zweitplatzierten 1,65 Sekunden. Also Mario, Francesco Friedrich, er ist einfach nicht zu schlagen im Zweier.
Nein, das kann man relativ kurz halten. Der ist so eine Macht. Das war wirklich, wenn es um Gold geht, der langweiligste Wettbewerb bei der ganzen WM. Ja. Weil der im Endeffekt gefühlt nach dem ersten Lauf schon erledigt war. Unfassbar. Also dieser Typ, ich war ja im Zielbereich. Johannes Lochner hat da auch so einen Kommentar losgelassen. Irgendwie, ich weiß gar nicht, was er genau gesagt hat. Du bist absolut krank oder irgendwie sowas. Und anders kann man es echt nicht formulieren. Also im Zweier gibt es keinen Gegner, der ihn schlagen kann. Ja? Also er hat diese Kombination aus einem unglaublichen Start. Der Einzige, der da ansatzweise ein bisschen mithalten kann, ist Kimi Manes, mit Abstrichen vielleicht noch Johannes Lochner. Und dann war es das aber auch. Aber wie gesagt, die Zeiten von Francesco Friedrich, unfassbar. Und dann fährt er den Bob noch unfassbar gut herunter. Also im Zweier ist dieser Mensch, ja.
Ist er ein Mensch? Das ist die Frage.
Kein Mensch, ja, genau. In der Form nicht. Ich weiß noch, ich war 2015 bei der WM in Winterberg. War der Schlachtruf Franz der Kanz. Das ist ja sein Spitzname. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also im Zweier gibt es auch keinen, der es besser könnte und auch nicht mal ansatzweise. Also diese Dominanz ist unfassbar.
Ja, sie ist definitiv unfassbar. Das müssen wir ganz, ganz klar sagen. Also was er dort ja seit Jahren ja schon macht, das ist einfach nicht von dieser Welt. Man muss es, glaube ich, ganz einfach ja so zusammenfassen. Ja, dann lass uns dann vielleicht über den Zweitplatzierten sprechen. Johannes Lochner, der im Gesamtweltcup ja nicht so weit vorne mit dabei gewesen ist. Es war ein bisschen so eine schwierige Saison für ihn eigentlich, aber natürlich dann trotzdem, wenn du am Ende Zweiter wirst und dann auch den eigentlich zweitbesten Fahrer der Saison mit Oskar Skibemanis auf den 3. Platz verweisen kannst, das ist natürlich für ihn dann sehr, sehr schön und entschädigt so ein bisschen auch für die nicht einfache Saison, die er hatte.
Hier muss ich dir ein Stück weit widersprechen, aus einem ganz einfachen Grund. Er ist nur 3 Rennen gefahren und zwar, ja?
Genau, das ist es nämlich.
Mit den Platzierungen 1, 2 und 1, also 2 Rennen gewonnen, einmal Zweiter. Also tendenziell nicht ganz so verkehrt. Ja, also das ist, er hat das zweite Rennen in Lake Placid hinter Friedrich beendet, das erste allerdings gewonnen und hat auch in St. Moritz nochmal gewonnen. Also im Endeffekt war im Zweier die Saison für ihn nicht schlecht, er ist noch nicht so viel gefahren. Liegt daran, dass er einfach bei den Ausscheidungsrennen quasi nicht ganz so gut abgeschnitten hat. Man hat dann quasi halt einfach erstmal auf Oelsner gesetzt. Und dann in der zweiten Saisonhälfte ist dann Nico Walter quasi eingestiegen. Und man hat da ein bisschen variiert. Sicherlich auch, weil Walter vielleicht auf seine Heimbahn fährt. Also ist eine Vermutung, also bei der WM, der die ganz gut kannte. Und Lochner das vielleicht als Vorbereitung dann mehr genutzt hat. Hat sich ein bisschen mehr auf den Vierer konzentriert. Auch da haben wir nicht unbedingt ein Nachwuchsproblem. Wir haben ja mit Christoph Hafer im Vierer und Oelsner im Zweier dann noch quasi Leute gehabt, die sich bei den Selektionsrennen ganz gut angestellt haben. Dementsprechend, wie gesagt, die Saison war so nicht natürlich komplett gefahren, aber ja. Das, was er gefahren ist, hat er geliefert. Also da kann man eigentlich nichts sagen.
Nee, so kann man es nicht sagen, aber wie gesagt, es waren halt nur 3 Rennen, darauf wollte ich dann auch eigentlich darauf hinaus, dass es halt nicht so viel am Ende gewesen ist, aber natürlich trotzdem, 2. Platz natürlich für ihn sehr, sehr schön gewesen und auch der Vierer Bobo wäre auch noch ein bisschen später darauf zu sprechen kommen. Eine gute Saison, auch Nico Walter mit Platz 4, natürlich entsprechend alle Rennen gefahren, Platz 4 bei der WM, 800 haben wir dort auf Kimi Manis gefehlt, der wieder ein starkes Rennen hatte, das Einzige, wo es nicht so gut funktioniert hat, bei ihm war Innsbruck, dort nur 23. geworden, denn ansonsten war es wirklich von ihm eigentlich eine starke Saison, also ja, auch wie muss man wieder sagen, der Lette war wieder sehr, sehr stark gewesen.
Ja, also Kimi Manis ist der Einzige, sage ich mal, der in beiden Disziplinen, sowohl Zweier als auch Dreier, richtig uns ärgern.
Vierer,
kann. Also, die Deutschen. Ja, genau. Ja, ich habe neulich noch einen anderen Podcast gehört, da ist Dreierbob. Da habe ich gerade gelesen, da habe ich direkt...
Egal. Das finde ich auch mal lustig, einen Dreierbob zu fahren, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, auch das gab es schon, allerdings nicht ganz freiwillig. Wenn da einer mal nicht in den Bob reinkommt. Aber egal. Ja, Kieber Manes ist definitiv einer der wenigen, die da vorne mitfahren können. Hat so ein bisschen Melbades abgelöst, der jetzt am Ende der Saison wieder aufgetaucht ist. Nachdem er die Saison über Europacup gefahren ist, da auch Zweiter geworden ist hinter Mihai Tentea. Und da sich quasi dann gegen Ende wieder qualifiziert hat, in Sigulda mitgefahren ist und dann am Ende halt auch bei der Weltmeisterschaft, da allerdings, sage ich mal, nur bedingt auf sich aufmerksam machen können. Da fehlt es noch an der Startzeit und auch die Fahrlinie ist nicht mehr das, was man von ihm gewöhnt war. Er war ja quasi der ausgeschrieben war als der Dominator der nächsten Jahre, nachdem André Lange aufgehört hat. Da hat sich ein anderer jetzt auf den Platz gesetzt, über den wir gerade schon geredet haben.
Genau, das ist auch ein weiterer Deutscher, wie gesagt, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Also von daher wirklich, sehr, 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 sehr stark. Grosskirchner Mann ist mit Ballis mit dem Weg nach vorne. Einzig im vierten Durchgang bei der WM, der vierte Lauf war gut mit viertbester Zeit. Also das kann dann vielleicht so ein bisschen Hoffnung geben, dass er mal wieder ein bisschen näher rankommt. Eine Enttäuschung bei der WM, würde ich sagen, war Justin Cripps, der eigentlich dann sehr starke Saison übergefahren ist, Platz 3 im Gesamtweltcup und immer mal wieder gute Leistungen mit dabei hatte. Klar, auch mal Aussetzer in La Plagne und in Innsbruck, wo es mit Platz 10 und Platz 12 nicht so gut gelaufen ist, aber trotzdem eigentlich sehr, sehr stark gewesen. Aber wie gesagt, dann beim Höhepunkt hat es bei ihm überhaupt nicht zusammengepasst.
Nee, also 11. Platz ist definitiv nicht sein Anspruch. Da ging wenig bis gar nicht zusammen. Im ersten Lauf ging es noch, da war er Sechster. Und dann, sage ich mal, war das maximal noch eine durchschnittliche Leistung, was er auf die Bahn gekriegt hat. Ist damit nicht so wirklich warm geworden im Zweier.
Nee, überhaupt gar nicht warm geworden und hat dann entsprechend dann nicht gereicht. Wenn man jetzt vielleicht noch ein bisschen angesprochen, auch natürlich mit Richard Oelster beschäftigt, Platz 5, eine gute Leistung gewesen und auch Christian Havels hat ein bisschen, oder Christopher Hafer hat ein bisschen Zeit bekommen im Zweier. Wie waren deine Eindrücke von den beiden?
Also Richard Oelster im Zweier war ziemlich ordentlich. Ja, also natürlich nicht weltbewegend, aber dafür, dass er seine erste Saison gefahren ist, 5., 3. und 4., definitiv okay. Königssee ist natürlich Heimbahn. Innsbruck ist gar nicht so einfach, wie manche denken. Ist halt in der ersten Linie eine Starterbahn. Wenn du da keinen Start hast, ist Innsbruck eigentlich nicht zu gewinnen. Und La Plagne, eine sehr lange Bahn, wo man die Konzentration sehr lange hochhalten muss. 5. geworden, also hat sich durchaus ganz gut verkauft. Christoph Hafer ist ja in erster Linie eigentlich nur im Dings gefahren, im Vierer und Oelsner im Zweier.
Genau.
Jetzt kann man noch kurz, ich habe jetzt gerade noch mal kurz geguckt, im Europacup ist er 4 Rennen gefahren, Oelsner im Zweier und hat da 3 Erste und einen 6. Platz geholt. Also interessanterweise ist er in Innsbruck nur 6. geworden, wo er im Weltcup 4. geworden ist. Ist auch interessant.
Ja, sehr, sehr kurios auf jeden Fall, aber ja, sehr interessant.
Er hat sich ja auch für die Weltmeisterschaft dann quasi qualifiziert, indem er Juniorenweltmeister in Winterberg geworden ist. Also ähnlich wie Kaisinger quasi den zusätzlichen Startplatz bei den Skeletonis geholt hat, hat Oelsner das im Zweierbob dann auch gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, dann wollen wir uns vielleicht natürlich ein bisschen Christoph Hafer mit ein bisschen beschäftigen im Viererbob. Was sind vielleicht noch sonst Namen, die dir positiv ins Auge gestochen sind der Saison beim Zweierbob?
Definitiv würde ich dann Michael Vogt nennen. War jetzt nicht überragend, aber da sind wir jetzt wieder bei den Schweizern. Ist ja auch noch ein Juniorenfahrer quasi. Ist leider bei der Junioren-WM gestürzt. Sah ziemlich heftig aus, aber Gott sei Dank soweit alles gut gegangen. Allerdings da im Vierer. Ist 4. im Weltcup geworden. Also ich kann da sicherlich mit zufrieden sein. Ansonsten Brad Hall ist 8. geworden, obwohl er die beiden Überseerennen in Lake Placid nicht gefahren ist. Ist, denke ich, auch einer, was interessant ist, da die Briten ja quasi den Bobsport erfunden haben, dass da mal wieder ein Brite mitfährt. Ich glaube, der Letzte, der da vorne ein bisschen mitgefahren ist, war Sean Olsen. Das ist auch schon ein bisschen Zeit her. Das war auch so eher Hoppezeit, glaube ich.
Ja, also es muss auf jeden Fall schon einige Zeit her gewesen sein, denn so wirklich sagt mir der Name jetzt auf keinen Fall was. sehr natürlich, sehr interessant, vielleicht abschließen oder beziehungsweise auch schnell überleiten, so ein bisschen zum Viererbob. So die Russen, muss man sagen, Mario, die sind jetzt nicht mehr so groß. Also außer Stunev hast du da, und der ja auch nicht so überragend ist, kein wirklich, der da mithalten kann mit den Top-Fahrern.
Ja, also die Russen, da kam natürlich einmal auch der Knick mit diesen ganzen Doping-Geschichten, weil offiziell hat der Alexander Subkov seinen Olympiatitel mittlerweile verloren. Und damit ist Oskars Melbades der erste Olympiasieger Lettlands, soweit ich das mitbekommen habe, oder zumindest im Wintersport. Gab eine Zeremonie dazu in Sigulda, haben quasi gefeiert, war natürlich dann wirklich was Besonderes, kann man durchaus erwähnen. Ja, verdammt, jetzt habe ich die Frage vergessen. Was war nochmal die Frage?
Warum die Russen nicht so gut sind, das war die Frage.
Ach so, Entschuldigung, ja.
Mann,
die sind natürlich ein bisschen, überaltert mittlerweile auch. Ich meine, Stuniev wurde, glaube ich, wieder reaktiviert, der war eigentlich schon raus. Ja, da fehlt es scheinbar am Nachwuchs oder an der Förderung, ich weiß es nicht. Ob da diese Doping-Vorfälle vielleicht auch mit zu tun haben, dass da einfach vielleicht ein bisschen die Förderung jetzt fehlt, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall fehlt es da momentan wirklich auch, der Nachwuchs macht momentan noch nicht so wirklich viel Hoffnung. Wenn ich da jetzt mal gucke, zum Beispiel im Europacup im Zweier, da war der beste Russe auf 4. Das war soweit ganz okay. Und dann kommt erst der nächste auf 12. Da waren die Russen eine Zeit lang auf jeden Fall ein bisschen besser aufgestellt. Aber so ein absoluter Topfahrer wie Subkov fehlt denen aktuell definitiv.
Ja, mal schauen, ob es dann in nächster Zeit irgendwie noch jemanden gibt, der dann vielleicht mal davor kann fahren aus russischer Sache. Denn auch Maxim Andrianov, der auch ein bisschen gefahren ist, ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Also der gibt es auch schon sehr, sehr lange im Weltcup mit dabei und auch natürlich nicht mehr so weit vorne mit dabei wie vielleicht noch zu früheren Zeiten. Deswegen gucken wir halt genau drauf, was dort dann weitergehen wird. Mal jetzt kurz Pause beschäftigen und sage ich mit dem Viererbob. Und deswegen bleibt dran hier bei Karl Scholz im Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, und sind zurück und schauen jetzt mit unserem letzten Tag zum Viererbock, dem, ja, dem Schwergeschütz des Biathlon, des Popsports, nicht Biathlon-Sports. Ja, auf jeden Fall auch da deutsche Leistung, sehr, sehr gut. Doppelsieg beim Gesamtweltcup und auch auf den Dreifachsieg bei der WM. Also es lief eigentlich nach Maß die Saison, Mario.
Ja, auch da Francesco Friedrich, nicht ganz so dominant, aber auch wieder auf Platz 1, Weltmeisterschaft und Weltcup. Platz 2, Johannes Lochner, auch bei beidem. Kann man aus deutscher Sicht, denke ich, mehr als zufrieden sein. Dann muss man natürlich gucken, Nico Walter ist die ersten zwei Rennen nicht gefahren, hat es trotzdem noch auf Platz 8 geschafft in der Gesamtwertung. Nach einem durchaus doch schweren Sturz, den er ja in der Vorbereitung im Herbst erlitten hat. Aber aus deutscher Sicht, denke ich, kann man durchaus zufrieden sein. Wo man mal gucken muss, wie es mit Christoph Hafer weitergeht. Der ist ja quasi die ersten zwei Rennen im Weltcup gefahren, im Viererbob auch. Und konnte einen 8. und einen 13. Platz einfahren, ist natürlich jetzt nicht, also für deutsche Verhältnisse natürlich fast schon ein bisschen schwach. Allerdings ist natürlich auch jetzt die ersten Weltcuprennen, die er quasi jetzt gefahren ist, oder ich glaube, letzte Saison hat er schon mal ein oder zwei, aber ist auf jeden Fall noch ausbaufähig, vor allem, weil da noch ein paar junge Deutsche auch nachdrängen. Vor allem im Vierer habe ich da in erster Linie Jonas Janusz so ein bisschen auf dem Schirm. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu.
Ja, da gibt es auf jeden Fall viel Talent im deutschen Bobsport, das müssen wir hier definitiv sagen. Und von allem müssen wir uns jetzt, wie gesagt, verabschieden. Nico Walter, es war sein letztes Rennen, Platz 3, am Ende nochmal zum Abschied, sich eine Bronzemedaille geholt bei der WM und jetzt bekannt gegeben, dass seine Karriere beenden wird. Natürlich sehr schade, Rio, dass er den deutschen Bobsport verlassen wird. Aber du hast es schon angesprochen, es gibt genug Talent, was nachkommt.
Ja, also aus sportlicher Sicht ist es natürlich schade. Für mich rein pilotentechnisch wahrscheinlich der beste Fahrer, den wir hatten. Sogar noch ein Ticken besser wie Francesco Friedrich. Ihm hat halt immer ein bisschen so der Start gefehlt. Ja. Und er hat jetzt gesagt, aufgrund dieser Verletzung in diesem Trainingssturz, den ich ja schon angesprochen hatte, da war er kurz vor der Querschnittslähmung. Ja. Und das macht was mit dir. Das macht vor allem deinem Kopf was. Und wenn du dann nicht mehr befreit auffahren kannst und die Bahn runterkommst und dich nicht mehr traust, die letzten Prozente rauszukitzeln, dann kannst du halt nicht mehr ganz vorne mitfahren. und vor allem nicht mehr um Gold, schon gar nicht, wenn Francesco Friedrich da noch am Start ist. Und da hat er für sich jetzt auch den Entschluss gefasst, wenn er nicht richtig fahren kann, dann fährt er gar nicht. Ich finde es nachvollziehbar, wenn auch schade. Aber im Endeffekt muss er das einfach wissen, was es ihm wert ist und ob das geht oder ob es nicht geht. Muss natürlich gucken, was jetzt mit den Anschiebern ist, aber das sind alles gute Jungs, die werden schon irgendwo unterkommen, weil auch wenn ein neuer Fahrer kommt, der braucht auch gute Anschieber, auch wenn er vielleicht eigene hat. Gerade bei den Anschiebern gilt das Leistungsprinzip und wenn du da ein guter Anschieber bist, dann kommst du normalerweise auch wieder unter. Und wie gesagt, Nachwuchs haben wir genug. Wir haben mit Jonas Janusz, auch Uelzner natürlich, Christoph Hafer haben wir Leute, Maximilian Illmann kommt da noch. Der braucht vielleicht noch ein, zwei Jahre, bis er dann da wirklich ganz oben mit angreifen kann. Aber da brauchen wir uns im deutschen Bobsport Gott sei Dank keine Gedanken machen, dass da zu wenig Nachwuchs nachkommt.
Ja, auf jeden Fall. Das darf jetzt auf jeden Fall nicht dran scheitern. Da müssen wir auch ganz, ganz ehrlich sein. Da wird es eher da die Frage, wie viele Leute wir überhaupt nur starten lassen können, wenn ich so höre, wie viele Talente danach kommen. Dann wird das natürlich dann sehr spannend zu sehen. Und dann wird das natürlich mit Sicherheit dann noch ein Kampf um die Plätze werden, was natürlich dann auch gut ist. Denn Konkurrenz bleibt ja bekanntermaßen das Geschäft. Lass uns dann vielleicht auf die internationale Konkurrenz gucken und auch hier sagen, Justin Cripps Platz 3 im Gesamtweltcup, dann komplett enttäuschend bei der WM wieder gewesen. Zweiten, nicht mal angestört, nicht mal angetreten nach dem zweiten Tag, nach dem ersten Tag, den ersten zwei Läufen. War irgendwie eine gute Saison, aber das Ende für ihn wirklich komplett zu vergessen.
Ja, allerdings nicht aufgrund dessen, dass er nicht zurechtgekommen ist, sondern er war ja nach dem ersten Tag mehr als in ausrichtsreicher Position. Also ich glaube 900 hinterm Führenden, also absolut in Schlagdistanz. Allerdings hat er sich im zweiten Lauf verletzt und konnte nicht mehr starten. Also er konnte nicht mehr laufen, hätte im Sitzen starten müssen und hat dann für sich beschlossen, dass das keinen Sinn macht und ist deswegen abgereist. Das war also ein Verletzungsproblem und nicht irgendwie, dass er da nicht zurechtgekommen wäre. Also im Zweierbob hat er ein bisschen seine Probleme mit der Bahn gehabt. Im Viererbob hat er absolut geliefert. Allerdings, wie gesagt, Verletzungspech gehabt.
Ja. Genau, auf jeden Fall. Aber dafür lief es ein bisschen besser bei Oskar Kibermanis, der auch eine gute Saison hatte, Platz 4 im Gesamtweltcup, Platz 4 bei der WM. Also da haben wir schon gesagt, dass er auch wirklich ein guter Fahrer ist. Natürlich konnte er auf der deutschen Bahn nicht ganz mithalten, hatte auch einen kleinen Ausrutscher in Innsbruck, wo er nur zu Platz 11 gereicht hat, aber auf jeden Fall auch jemand, den man auf der Rechnung haben sollte. Und sehr gut war da bei der WM dann Benjamin Meyer, der während der Saison Mario nicht so viel am Start gewesen ist, sondern nur wirklich vereinzelt.
Ja, der ist auch, ich glaube sogar Nordamerika Cup zweitweise gefahren, ist dann ist ja auch quasi noch in der Juniorenwertung quasi mit drin.
Also genau.
Hat da ein bisschen variiert, die Bahn sich noch ein bisschen angeguckt, hat leider bei der Weltmeisterschaft sich mit dem ersten Lauf, da hatten sie Probleme am Start, sind nicht ganz so gut reingekommen, wie man das eigentlich plant, und hat deswegen den ersten Lauf ein bisschen vergeigt. Aber ansonsten eigentlich geliefert, sonst wäre er da vielleicht vorne, hätte auch noch Kibermanis angreifen können. Dafür hat es dann am Endeffekt nicht gereicht. Er war dann nach dem ersten Lauf irgendwie 30 Hundertstel hinten, also ungefähr das, was er jetzt auch hinter Kibermanis liegt. Das hat ihm ein bisschen gefehlt. Aber ansonsten, wenn man bedenkt, dass er noch in der Juniorenwertung fährt, einer der besten Piloten für mich. Und ich hoffe, dass er in Zukunft, da ist auch ein super netter Kerl, da noch ein bisschen mehr angreifen kann, hat allerdings auch ein bisschen ähnlich wie Nico Walter am Start halt seine Probleme, unabhängig davon, dass er jetzt das im ersten Lauf ein bisschen verkackt hat, auf gut Deutsch.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, bin mal sehr gespannt, inwieweit er der nächste Saison dann noch ein bisschen mehr angreifen wird. Auf jeden Fall jemand, den man in der Zukunft auf der Rechnung haben sollte. Das könnte auch der Amerikaner Church Hunter sein. Fünfter im Gesamtweltcup geworden, bei der WM hat es dann nach dem dritten Lauf dann aufgehört. Mario, das war eine große Überraschung, dass er da zugekommen ist. Natürlich für die Amerikaner zu schön zu sehen, dass sie jemanden haben, auf den sie sich dann jetzt auch verlassen können, dass sie mal einfach einen neuen Namen dort etablieren können in der Welt.
Definitiv. Also den Amerikanern fehlt natürlich, seit Stephen Holcomb, der ja leider verstorben ist, fehlt ihnen ein Topfahrer, obwohl sie von der Tradition her eigentlich immer gute Leute hatten. Brian Scheimer früher, der ja heute Trainer ist. Todd Hayes, der ja gegen André Lange einige interessante Duelle gefahren ist, den ich übrigens auch getroffen habe. Und der jetzt allerdings Trainer bei den Kanadiern ist. Hunter Church fehlt noch so ein bisschen, glaube ich, der letzte Schritt. Ja? Also man hat natürlich gemerkt, Lake Placid, den ersten Lauf war vielleicht die Aufregung im Weltcup, da ist er nur Elfter geworden. Am zweiten Tag ist er dann immerhin Fünfter geworden und hat auf den europäischen Bahnen, die er dann gefahren ist, immer Top-10-Platzierungen eingefahren, in Innsbruck dann sogar den dritten Platz geholt. Der kann durchaus einer werden. Ihm fehlt natürlich auch noch so ein bisschen der Start. Der kommt dann auch eher über die Fahrt. Hat einen ziemlich heftigen Sturz in Altenberg im dritten Lauf, auch direkt vor meiner Nase. Wo er da rausfährt, könnt ihr euch übrigens auf YouTube angucken. IBSF einfach eingeben, könnt ihr euch die Rennen nachträglich angucken. Wir hatten uns ja im ersten Take vor der Saison ein bisschen drüber aufgeregt, dass die Übertragungen leider ein bisschen dürftig ausfallen. Man kann auf YouTube die Rennen soweit gucken, es sei denn, ARD oder ZDF übertragen gerade was live, dann kann man es nicht, dann ist es für das Land gesperrt. Ist natürlich ein bisschen bitter, wenn die dann irgendwie wieder ihre gefühlten 5 Pops zeigen und man deswegen das komplette Rennen dann nicht angucken kann. Allerdings, die Läufe sind da, im dritten Lauf ist er, wie gesagt, leider gestürzt. Aber denke ich, durchaus einer für die Zukunft, wenn er den Sport weiter betreibt. Weil es gab auch schon den einen oder anderen, der einen heftigen Sturz hatte und sich dann, wie Nico Walter jetzt übrigens auch, und der ist ja deutlich erfahrener, dazu entschlossen haben, dass das vielleicht doch nicht das ist, was man möchte, gerade wenn man Familie hat, Kinder und so weiter. Bob ist nun mal auch jetzt nicht unbedingt gerade die Sportart mit dem Federhandschuh.
Nee, auf gar keinen Fall, das stimmt. Sonst noch jemand vielleicht auf deiner Liste, Mario, wo du sagen würdest, der hat mich überrascht, das haben wir nicht gerechnet, wie er gut die Saison gefahren ist?
Ja, der Tscheche Dominik Dvořák, definitiv, Siebter im Gesamtweltcup, hat auch Platz 6 sogar bei der Weltmeisterschaft geholt, wo man sagen muss, für die Tschechen ist Altenberg natürlich ein bisschen die Heimbahn, einfach aufgrund der Nähe und da sie keine eigene haben. Auch hier Brad Hall durchaus zu erwähnen, dass er eigentlich gezeigt hat, dass er durchaus mal vorne mitfahren kann. Zumindest bei der Weltmeisterschaft hat er das gezeigt. Hat ja im Gesamtweltcup hat er nur den 13. geholt, ist allerdings die ersten zwei Rennen und das letzte Rennen nicht gefahren. Beziehungsweise auf jeden Fall hat er keine Wertung in St. Moritz bekommen. Aber durchaus einer, wo ich gespannt bin, wie der sich weiterentwickelt, ob der nochmal nach vorne fahren kann. Wie gesagt, von Meyer erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr. Hat bis jetzt nur 4 Rennen gefahren. Ihm fehlt einfach noch der Start. Vielleicht kriegt er da nochmal ein paar Jungs irgendwie hinten drauf, die noch ein bisschen schneller laufen können. Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr von Roman, ich versuche es gar nicht erst, ich sage einfach Heinrich. Stellt es euch französisch ausgesprochen vor. Aurique wahrscheinlich oder irgendwie sowas.
Heinrich oder so, ja, wahrscheinlich.
Hat sich auf jeden Fall, habe ich mir davon ein bisschen mehr versprochen. Aber mit 17, 18, 11, 14, 11, 18, 23 und 15, frage ich mich, wie er überhaupt auf den 12. geschafft hat. Das liegt einfach daran, dass ein paar halt die Gesamtrennen nicht gefahren sind, wie zum Beispiel Benjamin Meyer. Das sah letzte Saison gegen Ende eigentlich gar nicht schlecht aus. Und da habe ich echt gedacht, dass der die Saison ein bisschen mehr angreifen könnte, aber selbst auf seiner Heimbahn nur 11. geworden, ist, denke ich, für ihn noch ein bisschen ausbaufähig.
Ja, das denke ich definitiv auch. Da hat er mit sicher noch ein bisschen was zu tun. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass er vielleicht so ein Mann sein kann, der überraschen kann, aber da lief es überhaupt nicht zusammen die Saison. Und damit war es dann jetzt soweit mit dem Bobsport, mit dem Thema. Aber ein Thema vielleicht noch zum Abschied, denn es gibt auch, Mario, das Thema Monobob, und das wird jetzt olympisch. 2022 gibt es das Thema Monobob bei den Frauen, und wir müssen sagen, es gibt nicht mal einen Weltcup zu dem Monobob der Frauen. Es gibt nur einen Jugendwettbewerb. Das ist schon sehr überraschend, die Entscheidung.
Ja, also eigentlich ist der Monobob ein Anfängergerät, wo man quasi so die ersten Schritte macht. Der hat natürlich weniger Masse, der wird nicht ganz so schnell. Wo man quasi die ersten, ist ja eine andere Lenkung. Die meisten kommen dann ja doch irgendwo vom Rodeln oder vom Skeleton, weil man das schon früher anfangen kann und machen da quasi ihre ersten Übungen. Dann gab es ja diese Bewegung Viererbob der Frauen, wo ja im Endeffekt, ich glaube, Lena Myers-Taylor und Kelly Humphreys schon probeweise im Weltcup mitgefahren sind, allerdings bei den Männern, mit 3 Männern hinten drauf. Und quasi eigentlich so die Intention dahinter war, ein bisschen Vierer eigentlich der Frauen zu fördern. Und plötzlich kam der Monobob, ohne das mit den Athletinnen abzusprechen. Und wurde auch olympisch, und das ohne, dass es einen Wettbewerb gibt, ist schon etwas kurios auf jeden Fall. Also bin ich mal sehr gespannt, wie das weitergehen soll, weil es muss ja auch dann die Anzahl der Bobs erstmal da sein. Das heißt, da muss eine große Bestellung an Monomops gemacht werden. Ich weiß nicht, ob die dann zentral bestellt werden oder so. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ist natürlich einerseits eine Chance für die Frauen, noch in der zweiten Disziplin eine Medaille zu holen. Aber so Leute wie Annika Drazek, also die Anschieberin von Yamanka, hat ja gesagt, sie ist zum Bobsport gekommen, weil sie eigentlich weg von der Leichtathletik eine Einzelsportart und eine Teamsportart machen wollte. Und Bob ist nun mal eine Teamsportart. Weil wenn das Team hinten drauf nicht richtig funktioniert, kannst du auch keine Erfolge fahren. Ja. Und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen Kontra dazu. Das heißt, im Endeffekt ist das jetzt ein bisschen dann eher gleichzusetzen mit Rodeln und Skeleton. Du hast halt einen Schlitten mit einer Person drin. Und da bin ich mal gespannt, erstens, wie das angenommen wird, weil erstmal müssen sich ja dann auch die Fahrerinnen dazu bereit erklären, auch darunter zu fahren in diesen Schlitten. Und eigentlich muss man ja auch irgendwie sich qualifizieren. Das heißt, man braucht auch irgendwie einen Wettbewerb, mit dem man fährt. Das heißt, es muss irgendwie mindestens mal in den Nationen irgendwie unterschiedliche Qualifikationsrennen geben. Also ob man das dann über Europa Cup und Nordamerika Cup macht oder ob man das dann in einem richtigen Weltcup macht, wird sich zeigen. Oder ob dann vielleicht dann einfach die Junioren auch, die sowieso Monobob fahren, dann auch weiterfahren. Weiß ich nicht. Allerdings gibt es das, wie gesagt, nur bei den Frauen.
Sehr kurios auf jeden Fall. Wenn wir mal gucken, uns die Gesamtwertung angucken, da gab es 20 Fahrerinnen dieses Jahr. Gewonnen hat die Slowakin Viktoria Cernanska. Die hat im insgesamt 4 Rennen gewinnen können. Einmal in Königssee, zweimal in Lake Placid, einmal in Lillehammer. Also eine gute Leistung dort gezeigt. In Park City war dann die Französin Camilla Coppin, die zweite Gesamtweltcup geworden ist, auf einem guten Weg. Also von daher, schauen wir mal, wie das Ganze weitergegangen wird, wie das ganze Team angegangen wird. Das wird mit Sicherheit spannend zu beobachten sein und dann mit Blick auf die kommende Saison. Denn wenn man irgendwie mal einen Weltcup machen möchte und das olympisch sein möchte, dann wäre es wahrscheinlich jetzt irgendwie Zeit, sich im Sommer damit zu beschäftigen, wie man das Ganze genau umsetzen will. Und dann haben wir ein genaues Auge drauf, dann wieder vielleicht auch Top-Athleten darauf reagieren und zu sagen, hey, ich möchte diesen Monobob jetzt ausprobieren und das fahren. Mal gucken, das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema sein. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute mein Gast gewesen bist, um uns mit ein bisschen Bob und Skeleton zu besprechen. Ich hoffe, euch hat es natürlich auch gefallen, liebe Zuhörer. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal eine Rezension erlassen bei iTunes. Am liebsten natürlich 5 Sterne, auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Uns gerne mit uns in Kontakt treten auf Facebook und Twitter und jemals schreiben unter Kallstolz. Ich habe jetzt mit AE geschrieben. Könnt ihr uns auch gerne Fragen hinterlassen, auch gerne Wünsche natürlich, denn die Saison ist, wie gesagt, bald zu Ende. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns dann einfach mal Gedanken macht und einfach mal ein bisschen, ja, schreibt, was möchtet ihr gerne in der kommenden Saison haben an Änderungen, was möchtet ihr natürlich dann auch vielleicht mehr hören, was weniger hören. Das wäre mal ganz, ganz schön einfach zu wissen. Ja, und dann hören wir uns dann demnächst wieder hier bei Karl Scholz im Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Kaltschnäuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.